Man sieht also von hier sehr schön den Brocken und hat eigentlich von hier das ganze Harzpanorama vor sich.
Wilfried Feuerstark steht am Fenster des Kirchturms von Wasserleben und schaut auf die blau-grünlich schimmernden Hügelketten am Horizont. Der höchste Berg der Welt sei der Brocken gewesen, scherzt er, denn man kam nie hoch. Sein Blick schweift hinab über das nördliche Harzvorland und die roten Dächer der Fachwerkhäuser von Wasserleben.
Der erste Berg, der rechte, das war Westen. Wir haben hier einen 100 Hektar großen genossenschaftlichen Wald. Dieser Teil lag schon im Sperrgebiet.
Und ins Sperrgebiet kann man zu DDR-Zeiten nur mit Passierschein. Der malerische Ort Wasserleben unweit der ehemaligen innerdeutschen Grenze profitiert von der Nähe zu Wernigerode. Viele junge Familien haben sich dort niedergelassen. Über die Straßen führen flache Rinnen, in denen sich das Flüsschen Ilse durch das Fachwerkdorf schlängelt. Und am Dorfrand befindet sich sogar ein winziger englischer Landschaftspark. Trotz des hübschen Ortsbilds ist Wasserleben kaum bekannt und wird von Harztouristen links liegen gelassen. Dabei gibt es einiges zu entdecken. Die wechselvolle, über tausendjährige Geschichte spiegelt sich heute vielleicht am besten in seinen Kirchen wider.
Es gab so im 17. oder 18. Jahrhundert Tendenzen, Kirchen umzubenennen. Wir haben also 5 Kirchennamen, aber nur 3 Kirchen. Das ist die Heiligblutkapelle, die hieß immer so. Und dann gibt es die Friedhofs-Gottesackerkirche, die hieß mal St. Maria Elisabeth, heißt jetzt St. Salvator. Und hier die Dorfkirche, vor der wir stehen, die hieß mal Jakobikirche und ist dann umbenannt worden in St. Silvestri.
Zählt der Pfarrer von Wasserleben Sebastian Beutel auf. Doch stellt sich die Frage, warum es in einem so kleinen, scheinbar unbedeutenden Ort 3 Kirchen gibt. Oder vielmehr gab. Denn von der Heiligblutkapelle weiß heute keiner mehr, wo sie genau stand. Wie der Name sagt, geht sie auf ein Blutwunder zurück, das sich im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts in Wasserleben, damals Waterleer, ereignet haben soll. Dazu befragt man am besten Gudula Köpke. Gudula Köpke hat mit Wilfried Feuerstark die Schulbank gedrückt. Heute sitzen beide im Kirchen- und im Gemeinderat. Als Mitglied des Heimatvereins ist sie das wandelnde Lexikon von Wasserleben.
Die Hostie hat eine Frau aus dem Mund genommen hinterm Altar und hat es in ein Tuch gewickelt, nach Hause genommen und in eine Schublade gelegt. Und nach einer gewissen Zeit hob sie die Schublade auf und da sah sie, dass das Tuch mit Blut getränkt war. Und so lief sie ganz aufgeregt zu ihrem Pfarrer und zeigte ihm das. Man nahm dann diese Hostie, tat sie in einem Kelch und somit ruhte sie auf dem Altar in dieser Dorfkirche. Und damit wurde Waterleer ein Wallfahrtsort. Und zu Ehren dieses Blutwunders erbaute man dann die Heiligblutkapelle 1290 und sie stürzte 1613 ein und begrub noch 5 Einwohner von Waterleer mit.
Aus den Trümmern geborgen wurden 2 Altartafeln, die nun in der Dorfkirche hängen. Bei Führungen erzähle sie das nicht so gern, raunt Gudula Köpke mir beim Betreten der Kirche zu. Schließlich stammten sie aus dem 15. Jahrhundert.
Und sie haben auch eine Rückseite. Das erste Bild, das ist die Geiselung, das ist die Vorderseite, die man sieht. Und die Rückseite, das ist die Segnung Marias. Die konnten wir leider nicht restaurieren, da sie in einem ganz schlechten Zustand war. Und das zweite Bild, das ist die Kreuzschleppung und die hat auch eine Rückseite, das sind die 4 Kirchenväter, auch diese Seite war sehr verschlissen, aber sie sind sehenswert.
Nicht nur die Heiligblutkapelle, sondern auch die Geschichte der Dorfkirche ist eng mit dem Hostienmirakel von Wasserleben verbunden. Ende des 12. Jahrhunderts als Jakobikirche geweiht, bestand sie schon vor dem Blutwunder. Infolge der Wallfahrt errichtete man nicht nur eine Kapelle, sondern um 1300 auch ein Zisterzienserinnenkloster, dem die Dorfkirche übereignet wurde. Wasserleben erreichte jedoch nie auch nur annähernd die Bedeutung von Wallfahrtsorten wie Bad Wilsnack oder Sternberg. Über die Baugeschichte der Dorfkirche ist wenig bekannt, da 1702 ein verheerender Brand in Wasserleben wütete, dem 58 Häuser einschließlich Pfarrhaus zum Opfer fielen.
Durch den Dorfbrand sind viele Unterlagen verbrannt. Es könnte auch sein, früher hat man nicht viel notiert, man hat auch vieles durch Handschlag geregelt, ob es Grundstücke waren oder auch kirchlich. Und da gibt es dann auch keine Aufzeichnung drüber.
Von den romanischen Ursprüngen zeugt heute nur noch die äußere Hülle der Dorfkirche. Im Südvorbau geben Maßwerkfenster und Spitzbögen spärliche Hinweise auf eine mögliche gotische Überformung. Im Kirchenschiff dagegen ist die barocke Inneneinrichtung vollständig erhalten. Blickfang ist der Taufengel, der majestätisch über dem Altarraum schwebt. Kirchenratsvorsitzender Wilfried Feuerstark.
Dieser Taufengel wurde auch restauriert. Und zwar war das im Jahr 2008. Die Restauration hat ca. 6.600 Euro gekostet. Und seitdem ist die Möglichkeit, vorher war die Schale nicht an dem Engel, den Engel runterzulassen und auch Taufen mit dem Engel durchzuführen.
Auch wenn der Engel jetzt wieder jugendlich frisch aussieht, beim Herablassen hört man ihm sein Alter an. Er trägt ein rotes antikes Gewand, goldene Löckchen säumen sein fein geschnittenes Gesicht. In der Hand hält er die muschelförmige Taufschale. Taufengel waren im 17. und 18. Jahrhundert als Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde sehr beliebt. Zudem konnte man so, als Bänke in die Kirchenschiffe einzogen, den Platz für den Taufstein sparen. Im 19. Jahrhundert entsprachen die androgynen Engelsfiguren nicht mehr dem Zeitgeschmack und verschwanden vielerorts wieder aus den Kirchen.
Dieser Engel ist aus Lindenholz aus einem Stück geschnitzt worden. Wahrscheinlich von einem Tischler. Und die Flügel, die kann man entnehmen. Aber ansonsten ist der ganze Engel aus einem Stück.
Die Dorfkirche St. Silvestri ist eine helle, freundliche Kirche. Weiß ausgemalt und mit Gold verziert. Die Farbgebung harmoniert mustergültig mit den schwungvollen geschnitzten Ornamenten an Kanzel- und Orgelprospekt und mit den stilisierten Akanthusblättern an den Altarwangen. Und sie entspricht ziemlich genau der Vorstellung, die viele Menschen vom Barock haben. In Weiß und Gold wurde die Kirche aber erst 1927 ausgemalt.
Es war eine wirklich aus Naturholz gestaltete Kirche. An manchen Stellen sieht man das auch, hier unten noch, wo jetzt ein bisschen Farbe abplatzt. Es ist ganz normales Holz, was man dann zu sehen bekommt.
Auf der Orgelempore gegenüber dem Altar ragt die prächtige Barockorgel auf. Der Prospekt ist dekoriert mit ausladenden Akanthusblättern. Auf dem obersten Absatz sitzt ein kleiner Engel und schaut neugierig auf die Gemeinde hinunter.
Die Orgel stammt aus dem Jahre 1684, wurde vom Orgelbaumeister Herbst aus Magdeburg aufgestellt hier in unserer Kirche.
Heinrich Herbst der Jüngere ist zumindest bei Orgelkennern kein Unbekannter. Von ihm stammt auch die Orgel im Dom zu Halberstadt. Allerdings konnte sich die Orgelbauerfamilie Herbst nicht gegen den ebenfalls in der Region tätigen Erb Schnittger behaupten. Die Wasserleber-Herbst-Orgel wurde bis auf kleinere Reparaturen nicht verändert. Zum Beweis öffnet Gudula Köpke das Türchen zu den Eingeweiden der Orgel.
Ist extra gesichert, denn es ist ein Gestänge aus Holz, wie Sie sehen, kleine Häkchen. Wenn man jetzt spielen würde, sieht man, wie sich das alles hebt, senkt. Dann öffnen sich oben in dem Luftkanal kleine Lederplättchen, die den Ton erzeugen. Das ist noch original vom Erbauer, noch handangefertigt.
Doch so gut das barocke Stück auch erhalten ist, inzwischen ist die Orgel verstimmt. An vielen Stellen ist die weiße Farbe vergilbt oder blättert ab. Die Orgel, da winkt Kantor Dietmar Damm gleich ab, kann die Gemeinde unmöglich umfassend restaurieren. Summen im sechsstelligen Bereich wären da nötig. Auch die Außenfassade der Kirche müsste dringend neu verputzt werden. Kostenpunkt 100 Euro pro Quadratmeter, sagt Kirchenratsvorsitzender Wilfried Feuerstark, der den Hut auf hat, wenn es um die Instandhaltung der Wasserleberkirchen geht.
1989 wurde eine Innensanierung von der Dorfbevölkerung, von den Kirchenältesten selber durchgeführt. Und 1992 ging das los, dass also hier das Kirchendach vollkommen neu eingedeckt wurde. 1993 war die nächste Aufgabe, den Kirchturm, der rundherum mit Schiefern behangen ist, auch zu sanieren und zu überholen. Insgesamt wurden hier in der Kirche ca. 300.000 D-Mark verwandt von den einzelnen Trägern, die hier Zuschüsse gegeben haben. Das ist das Land, der Landkreis, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Lotto Toto und der Kirchenkreis und auch die eigene Gemeinde.
Die Kirche ist nicht einsturzgefährdet, betont Feuerstark. Aber es bleiben Wünsche offen. Zu gern würde er den Turm für die Öffentlichkeit begehbar machen, um auch anderen den grandiosen Blick auf den Brocken zu ermöglichen. Mit dem Geld aus dem Grundton-D-Konzert will die Gemeinde einen Teil der Kirchenbänke und des Fußbodens in der Kirche erneuern.
Das wäre die heutige Werbung,
sagt Pfarrer Sebastian Beutel und zeigt auf die Fürstenempore über dem Altar. Sie ist kleinteilig mit geschnitztem Blattwerk verziert. Zentral über dem Altar prangt selbstbewusst das Wappen des Grafen von Wernigerode.
Der Graf hatte das Patronat, das heißt, er hatte die Auflage, die Kirche zu erhalten, baulich. Und dafür hat er sein Wappen natürlich über dem Altar anbringen lassen.
Auf der Fürstenempore saß jedoch nicht etwa der Graf von Wernigerode, sondern eine Familie, die für Wasserleben eine wohl noch viel entscheidendere Rolle spielte. Die Hennebergs.
Das war der Gutsbesitzer, der das Gut auch bewirtschaftete, vielen Leuten Arbeit gab. Und diese Familie hatten einen extra Eingang, der an der Kirche außen liegt, sind immer über die Treppe in die obere Empore gegangen. Das war also der Platz für die Familie Henneberg. Und wir kennen das auch noch, die Frau Gräfin Üxkühl, das war eine geborene Henneberg, die saß dort oben noch. Als Kinder, wir waren immer fasziniert, wenn die Gräfin in der Kirche war. Also die haben wir noch gut in Erinnerung, hatte immer schwarze Sachen, dann einen schwarzen Mantel, weiße Handschuhe, einen schwarzen Hut und immer einen Gehstock. Und daneben ging dann immer ihr Hund Tipsy. Oh, die Gräfin kommt als Kind, oh, die Gräfin kommt.
Das Kloster von Wasserleben bestand gut 400 Jahre. 1710 wurde es aufgelöst, die Gebäude, die sich direkt an die Kirche anschlossen, wurden abgetragen und für den Bau der sogenannten Domäne verwendet. Das erklärt vielleicht auch, warum Wasserleben in Publikationen über Sakralarchitektur kaum auftaucht. Denn von den Bauten, die mit dem Blutwunder und der Wallfahrt direkt verbunden waren, steht nur noch die Dorfkirche als bescheidener letzter Zeuge.
Von meinem Großvater, der Ur-Urgroßvater, der war hier Schäfer auf der Domäne. Der ist 1830 hierher gekommen.
Mit Wilfried Feuerstark schlendere ich über das Gut hinter der Kirche. Um ein bescheidenes Herrenhaus gruppieren sich eine Handvoll Ziegelscheunen von gigantischen Ausmaßen. Die meisten stehen leer, erzählt der Landwirt. In einigen sind historische Landmaschinen untergestellt.
Auf der Seite, das waren Schweineställe. Dieses große Gebäude waren Scheunen. Das war der Schafstall, das war der Ochsenstall und das Gebäude da geradezu, da ist mein Großvater geboren.
Es ist ein Bild wie vielerorts auf dem Land. Größere Institutionen und Betriebe gibt es kaum oder sie errichten lieber moderne Produktionshallen auf dem freien Feld, sodass der Bedarf an großer Architektur fehlt und die Mittel, sie zu erhalten, auch.
Einerseits ist es schade um diese alte Gebäudesubstanz, aber andererseits ist es so, ohne eine Nutzung wird es schwierig, das auf lange Sicht zu erhalten.
Ein Rundgang durch Wasserleben ist erst komplett, wenn man auch auf dem Friedhof war. Hier erlebt der Besucher einen der wenigen unverstellten Blicke auf das Harzpanorama. Davor steht eine kleine Fachwerkkirche.
Wir stehen jetzt hier in der Trauerhalle von Wasserleben. Die Friedhofskirche, wie wir sie an und für sich nennen, wurde auch nach der Wende restauriert, Dacheindeckung durchgeführt, der Innenraum wurde aufgearbeitet. Diese Kirche wurde nach der Reformation von den ortsansässigen Bauern damals selber gespendet und selber gebaut.
Die Gottesackerkirche von 1601 ist eine klassische Bauernkirche und hat ihren ganz eigenen Reiz. Auf engstem Raum sind wenige Bänke und eine dreiseitige in Rot und Blau marmorierte Empore untergebracht. Unter einem Quellwolkenhimmel, der wirkt, als hätte ihn ein Kind gemalt, hängt ein Taufengel mit rundem Gesicht. Bis heute besuchen mehr Dorfbewohner die Gottesdienste in der Friedhofskirche als in der Dorfkirche, sagt Pfarrer Sebastian Beutel.
Diese Verbundenheit hat sich auf eine ganz eigene Weise erhalten als unsere Kirche. Das ist das, was wir geleistet haben, wir aufgebaut haben.
Ein bizarres, aber interessantes Detail. In der Gottesackerkirche befindet sich die angeblich größte Sammlung an Totenkronen in Sachsen-Anhalt. Totenkronen, das sind aufwendige Seidenblumengebinde in Glaskästen, die zum Gedenken an jung Verstorbene in der Kirche angebracht wurden.